Deutschlandfunk, das war der Tag.
An diesem Sonntagabend mit Sören Brinkmann und mit der Frage, was bleibt? Und andererseits, was verändert diese Pandemie? Zugegeben, es ist noch ziemlich früh, um darüber zu sprechen, welche Lehren wir aus der Corona-Krise ziehen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Er hoffe, dass wir manche Übertreibungen zukünftig besser bekämpfen, mit Blick auf unser Wirtschaften und auf die Umweltfolgen. Und er sagte auch, dass es aus seiner Sicht nicht richtig sei, dem Schutz von Leben alles andere unterzuordnen. Mehr dazu gleich. Und ein paar ganz kleine weitere Öffnungen gab es heute, zum Beispiel für Gottesdienstbesucher. Auch darüber berichten wir in unserer Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Eine der Veränderungen, die schon jetzt sichtbar wird, wenn wir bei dem Thema noch bleiben, die betrifft unsere Arbeit. Viele Menschen merken das im Moment, wenn sie bestimmte Schutzmaßnahmen einhalten müssen im Büro oder wenn sie von zu Hause aus arbeiten im Homeoffice. Arbeitsminister Hubertus Heil will einen grundsätzlichen Anspruch von Angestellten auf Homeoffice einführen, auch nach der Corona-Krise. Doch sein Vorschlag stößt auf ein geteiltes Echo. Panayotis Gavrilis berichtet.
Mehr Homeoffice ja, aber ein Gesetz dafür ist nicht nötig. So die Haltung des stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsbundestagsfraktion Hermann Gröhe, der die Pläne eines Homeoffice-Gesetzes von Arbeitsminister Heil kritisch sieht.
Das wird am besten von denen, die die Arbeitsverhältnisse konkret gestalten, in den Unternehmen und Betrieben miteinander vereinbart, als durch eine Einheitsregelung durch Bundesgesetz. Insofern bin ich da skeptisch. Wir werden uns ansehen, was der Arbeitsminister vorlegt, aber eigentlich brauchen wir jetzt mehr Menschen, die sagen, let's do it, als die nach neuen Regulierungen rufen.
So Gröhe gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte in einem Bild-Zeitungs-Interview gesagt, er arbeite an einem neuen Gesetz für ein Recht auf Homeoffice, das er bis Herbst vorlegen werde. Wo es betrieblich möglich sei, solle jeder Arbeitnehmer das künftig einfordern können. Man dürfe entweder komplett auf Homeoffice umsteigen oder auch nur für ein oder zwei Tage die Woche. Mit fairen Regeln, so Heil weiter, solle verhindert werden, dass sich die Arbeit zu sehr ins Private fresse. Während der Corona-Krise habe sich nach Angaben von Heil vorsichtig geschätzt die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice mehr als verdoppelt, von 12% auf 25%. Zudem plant Sozialminister Heil, dass Eltern länger Unterstützung bekommen sollen, die wegen geschlossener Kitas ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Die bisherige Regelung für Lohnausfallzahlungen läuft Mitte Mai aus. Zu einer möglichen Anschlussregelung äußert sich der CDU-Politiker und frühere Gesundheitsminister Gröhe zurückhaltend.
Also für mich ist klar, erst wird entschieden, wann wird geöffnet. Wir werden das schrittweise tun. Wir werden Eltern nicht im Regen stehen lassen. Ich hoffe, dass wir da in 2 Wochen weiter sind.
Dabei waren es nach Meinung der grünen Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock vor allem die Familien, die in den Corona-Maßnahmen-Diskussionen vergessen worden seien.
Aus meiner Sicht war da vor allen Dingen vor 2 Wochen, als man jetzt die ersten kleinen Öffnungsschritte gegangen ist, hatte man nicht alle Menschen gleich mit im Blick. Gerade Familien und Kinder, die Situation ist außen vor gelassen. Worden und das ist aus meiner Sicht wirklich fatal.
So Baerbock im Deutschlandfunk-Interview der Woche. Für sie ist klar, die Krise ist noch nicht vorbei.
Wir müssen absolute Vorsicht walten lassen, weil wir jetzt in Deutschland einigermaßen das Virus eindämmen konnten, aber mit jedem zu großen Schritt natürlich auch Gefahr laufen, alles wieder zu verspielen. Und deswegen war es aus meiner Sicht sehr, sehr richtig, deutlich zu machen, dass man nur sehr kleine Schritte gehen kann.
Beim Thema Schulöffnungen geht es für die grünen Parteivorsitzende darum, wie man Infektionsschutz und das Recht auf Bildung zusammenbringen kann.
Zum Beispiel kann man Schüler gestaffelt in die Schulen wieder schicken, dass man sagt, es sind nie mehr als 25% der Schülerinnen und Schüler wieder an der Schule.
Unabhängig von der Lockerungsdiskussion wird dabei klar, dass China versucht hat, deutsche Regierungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beeinflussen. Das bestätigte das Bundesinnenministerium gegenüber der grünen Bundestagsabgeordneten Margarete Bause.
Es heißt, gleichwohl hat die Bundesregierung auch Kenntnis von einzelnen Kontaktaufnahmen chinesischer Diplomaten mit dem Zweck, öffentliche positive Äußerungen über das Coronavirus-Management der Volksrepublik China zu bewirken.
So Bause, Sprecherin für Menschenrechte der grünen Fraktion gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Welt am Sonntag hatte zuerst darüber berichtet. Öffentliche positive Äußerungen über das Coronavirus-Management der Volksrepublik China zu bewirken, diesen Aufforderungen sei die Bundesregierung nicht nachgekommen, heißt es in der Antwort an Bause. Für sie ist das eine sehr dürftige Antwort, spricht von einem Zeichen der Leisetreterei gegenüber der chinesischen Regierung.
Ich erwarte die Einbestellung des chinesischen Botschafters durch die Bundesregierung mit der Verurteilung dieser Praxis.
Bause fordert aber nicht nur die Bundesregierung zu einer klaren Haltung auf. Sie kritisiert auch und vor allem Chinas Vorgehen als Propaganda und verlangt mehr Transparenz. Die chinesische Regierung sei in der Verantwortung, alles zu tun, um zur Aufklärung beizutragen. Nur dann könne man auch global in der Pandemiebekämpfung vorankommen, so die Grünen-Politikerin Margarete Bause.
Der Beitrag aus Berlin von Panayotis Gavrilis. Und dies ein Zitat von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Hoffentlich werden uns nicht wieder nur Abwrackprämien einfallen, die es der Industrie ermöglichen, weiterzumachen wie bisher. Nach der Corona-Krise würden wir strukturelle Veränderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik erleben, sagte er. Und das war nur ein Teil von Schäubles Äußerungen. Georg Schwarte fasst die weiteren Diskussionen heute zusammen.
Corona als demokratische Zumutung. Die Kanzlerin nannte es so. Aber kippt die Stimmung in der Bevölkerung? Es wird schwieriger, je länger es dauert, sagt heute Bundestagspräsident Schäuble. Muss aber alles dem Schutz des Lebens untergeordnet werden? Im Tagesspiegel meldet der Parlamentspräsident Zweifel an. In dieser Absolutheit, sagt Schäuble, sei das nicht richtig. Wenn es einen absoluten Wert im Grundgesetz gäbe, dann den der Würde des Menschen. Die sei unantastbar, aber schließe nicht aus, dass wir sterben müssen. Einschränkungen von Grundrechten? Schäuble zeigt im ARD-Interview auf den Bundestag.
Wir können das Parlament nicht außer Kraft setzen. Aber damit die Entscheidung im Für und Wider für die Menschen nachvollziehbar ist, braucht es eben die streitige Debatte.
Virologen allein, so Schäuble, dürften nicht entscheiden. Der Weg hinaus aus dem Shutdown, für ihn schwieriger als der Weg hinein. Am Wochenende hatten sie wieder diskutiert, die Lockerungsdrängler, so nannte der CDU-Politiker Röttgen sie jetzt also Kirchenöffnungen. NRW, Thüringen preschten vor, Rainer Haseloff, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, davon wenig begeistert.
Ich finde es immer besser, wenn man eine Vereinbarung getroffen hat, dass man sich an diese gehalten fühlt.
Am 30. April wollen Kanzlerin und Ministerpräsidenten wieder beraten. Morgen entwerfen die Kultusminister ein Konzept für einheitlich schrittweise Schulöffnungen. Corona verändert alles. Fieberhaft arbeitet die Regierung an einer sogenannten Tracing-App. Damit sollten Ansteckungswege nachverfolgt, Nutzer vor möglichen Infektionen gewarnt werden. Die Daten dafür zentral gespeichert. Das galt bis Samstagnacht.
Die Bundesregierung hat großes Vertrauen in das System, was derzeit bei Fraunhofer getestet wird,
sagte die Regierungssprecherin noch freitags. Das große Vertrauen in eine zentrale Datenspeicherung offenbar dahin. Der Widerstand von Nutzern und den IT-Riesen Apple und Google zu groß. Samstagnacht die Kehrtwende. Der zuständige Gesundheitsminister Spahn verkündete sie auch per Twitter.
Das bedeutet konkret, dass wir den Einsatz einer konsequent dezentralen Softwarearchitektur für die Anwendung in Deutschland vorantreiben werden.
Beifall von SPD, Grünen, Linken und dem Chaos Computer Club, dessen Sprecher Linus Neumann lobt in der ARD die Kehrtwende.
Das ist eine wichtige und richtige Richtungsentscheidung. Hier wird auf ein minimale Datensammlung gesetzt und die Entscheidungen werden auf den Geräten getroffen. Dadurch entfällt das zentrale Sammeln von Kontaktprofilen. Und diese Richtungsentscheidung sagt eigentlich einfach nur, ihr könnt uns vertrauen, weil ihr uns nicht vertrauen müsst.
Die Verwendung freiwillig. Außerdem können Bürger im neuen Ansatz ebenfalls freiwillig und anonym zusätzliche Daten an das Robert-Koch-Institut übermitteln. Wann aber ist die App da? Niemand weiß es genau. Minister Spahn hatte zuletzt von möglicherweise Mitte Mai gesprochen. Das war vor der Kehrtwende. Der Fachmann vom Chaos Computer Club immerhin ist optimistisch.
Die Entscheidung ist nicht zu spät gekommen und ich denke, dass der dezentrale Ansatz, weil er einfacher, weil er weniger komplex ist, jetzt auch zügig umgesetzt werden kann.
Der Beitrag von Georg Schwarte. Und in den Tagesthemen sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu dem Thema gerade eben Folgendes.
Wir brauchen möglichst viele, die mitmachen, damit wir das Virus und seinen Ausbruch besser unter Kontrolle behalten können. Und eine dezentrale App, das zeigen ja auch die Debatten, hat eine deutlich höhere Akzeptanz. Und jetzt wollen wir diesen Weg so schnell als möglich, aber auch so sicher als möglich gehen.
Gesundheitsminister Jens Spahn. Er betont immer wieder und auch die Kanzlerin, wie wichtig die App sei, um mögliche Infektionsketten ganz schnell zu kappen. Eine Voraussetzung für weitergehende Öffnungen in unserem Alltag. Und dabei geht es zum Beispiel an einem Sonntag wie heute darum, Gottesdienstbesuche für Gläubige wieder möglich zu machen. Wir haben es eben im Beitrag schon gehört. In Thüringen, da wurden kleine Versammlungen in Kirchen jetzt wieder erlaubt. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtet.
Erfurt, Sonntagvormittag, kurz vor 11. Die große Glocke des Doms ruft nicht nur zum Gottesdienst, sondern erinnert auch an den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vor 18 Jahren. Damals hatte ein ehemaliger Schüler 16 Menschen ermordet. Am Eingang des Doms stehen Ordner mit Listen. Jeder, der am Gottesdienst teilnehmen will, musste sich vorher anmelden. Die Liste war schnell voll. Drin im Dom verteilen sich die wenigen Besucher im großen Schiff. 30 dürfen anwesend sein, inklusive Weihbischof, Kantor, Organist und zwei Ministranten. Für Christa Schulz-Engelhardt, die im Rollstuhl sitzt, ist es ein besonderer Tag.
Ja, für mich bedeutet sehr viel dadurch, dass ich schwerbehindert bin. Und ja, mein letzter Gottesdienst war der Wallfahrtsgottesdienst, weil dann die Wintermonate ist so kalt. Und da bin ich natürlich ganz froh, dass ich jetzt mal wieder rein kann. Ist lange her, gut, ich verfolge die im Fernsehen, aber es ist eben nicht das, wenn man so direkt dabei ist.
Gut 20 Gläubige verteilen sich in den Kirchenbänken. Es ist sehr still. Es soll wenig gesungen werden, die Predigt kurz gehalten, das Weihwasserbecken ist leer. Auch die Kommunion wird anders verlaufen, wortlos und hygienisch unbedenklich, wie Weihbischof Reinhard Hauke versichert.
Und dann die Besonderheiten, das ist quasi ein neuer Ritus der Desinfektion, auch vor der Kommunionausteilung, aber auch schon vor der Gabenbereitung. Das ist im römischen Ritual noch nicht vorgesehen, aber wir machen es gern, weil es einfach auch hilfreich ist.
Thüringen war, wie auch Sachsen und Brandenburg, vorangeprescht. Erst in der kommenden Woche wollten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten auf eine gemeinsame Linie zur Wiedereröffnung religiöser Stätten einigen. Der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff von der CDU, hat das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei Lockerungen für öffentliche Gottesdienste scharf kritisiert. Er empfände es als unerträglich, wenn sich verschiedene Ministerpräsidenten aus eigenem Vorteil profilieren wollen. In Sachsen sind seit Montag wieder Gottesdienste erlaubt mit maximal 15 Beteiligten. Der Pressesprecher der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, Ralf-Uwe Beck, beschwichtigte: In den vielen kleinen Kirchengemeinden im Osten sei es ohnehin unwahrscheinlich, dass die Maximalteilnehmerzahl überhaupt erreicht werde. In normalen Zeiten säßen dort im Schnitt 5 bis 15 Menschen in den Kirchenbänken. Auch bei den Museen, Bibliotheken, botanischen Gärten und Zoos gibt es Lockerungen. In Thüringen dürfen sie ab Montag wieder öffnen. Für Erfurts Beigeordneten für Kultur, Tobias Knoblich, viel Arbeit, aber auch Grund zur Freude.
Das freut mich total. Ich finde das ein sehr gutes Zeichen. Ich finde es auch wichtig, dass andere Fürsorgeeinrichtungen wie Bibliotheken, Stadtarchiv wieder ans Netz gehen. Ich habe gerade mit Kollegen telefoniert aus der ganzen Bundesrepublik, die mir geschildert haben, wie die Bürgerinnen und Bürger reagieren, wenn ihre Bibliothek wieder offen hat. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir merken, wir sind systemrelevant. Insofern ist es ein super Zeichen und ich freue mich drüber.
Dennoch werden die Erfurter Museen erst etwa eine Woche später als erlaubt öffnen. Es müssen Regularien entwickelt, Wege begutachtet, Zugangsregimes erarbeitet, Mitarbeiter geschult werden. Auch in Brandenburg, wo Museen schon seit Mittwoch wieder Besucher empfangen dürfen, haben das noch längst nicht alle getan. Die Thüringer Zoos werden schon am Montag öffnen. Auf den kilometerlangen Wegen verteilen sich die Besucher gut, so hofft man. Und für die Tiere ist endlich die wochenlange Langeweile vorbei.
Sie hören den Deutschlandfunk um 23.18 Uhr. Erinnern Sie sich noch, vor ein paar Wochen, da fiel es noch auf, wenn jemand mit Mundschutz über die Straße ging oder in der U-Bahn saß. Doch auch das hat die Corona-Pandemie komplett geändert. Inzwischen gehört die Bedeckung von Mund und Nase zu unserem Alltag in allen Farben und Formen, von selbstgenäht bis zur speziellen medizinischen Maske. Ab morgen gilt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und fast überall auch beim Einkaufen. In Frankreich dagegen wird noch diskutiert. Zu Beginn der Pandemie hatte die Regierung noch bezweifelt, dass Schutzmasken nützlich sein könnten. Doch von hochrangigen Beratern ist jetzt was anderes zu hören. Sabine Wachs über die Debatte in Frankreich.
Um Maske, Citoyen, Bürger an die Masken. So lautet der Appell der Nationalen Akademie der Medizin in Frankreich. Ein Aufruf, der jedem Franzosen, jeder Französin direkt ins Ohr gehen müsste, denn er ist angelehnt an den Text der französischen Nationalhymne. Die Akademie der Medizin will mit diesem pathetischen Titel vor allem die Bevölkerung von einer Maskenpflicht überzeugen. Die französische Regierung ist sich noch uneinig darüber, ob das Tragen einer sogenannten Community-Maske in der Öffentlichkeit zur Pflicht werden soll. Auch, weil es in Frankreich noch nicht genügend Alltagsmasken für die gesamte Bevölkerung gibt. Premierminister Edouard Philippe hatte vor gut einer Woche angekündigt, dass in Bussen und Bahnen nach dem 11. Mai, dann, wenn die Lockerungen der strikten Ausgangssperre beginnen, eine Maskenpflicht wahrscheinlich kommen werde. Der Élysée-Palast ließ Ende der Woche aber wissen, dass das Thema noch diskutiert werde, das Tragen einer Maske in Bussen, Bahnen oder beim Einkaufen erst einmal nur empfohlen werden könnte. Am Dienstag stellt die Regierung ihren Plan für die Lockerung der Ausgangssperre vor. Dann wird wohl auch über eine Maskenpflicht entschieden.
Die Maskendebatte in Frankreich, Informationen von unserer Paris-Korrespondentin Sabine Wachs. Und wir blicken in der Corona-Krise noch nach Nordafrika, nach Marokko. Da treffen die Maßnahmen vor allem die Verwundbarsten der Gesellschaft, Einkommensschwache in der einheimischen Bevölkerung und Migrantinnen und Migranten aus südlicheren Ländern. Der Beitrag von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki.
In großen Abständen zueinander stehen die Menschen vor einer Bäckerei in Rabat. Nur einzeln dürfen die Kunden hinein und ihr Brot kaufen. Vorher müssen sie ihre Hände desinfizieren. Alle tragen Masken, das ist Pflicht in Marokko. Um die Ecke steht ein junger schwarzer Mann. Schüchtern fragt er die herauskommenden Kunden nach etwas zu essen. Wie ihm geht es zurzeit vielen Migranten. Die strikte Ausgangssperre und der Ausnahmezustand machen ihn zu schaffen, erzählt Ali per Sprachnachricht. Er ist Anfang 30 und stammt aus Togo. Wir dürfen nicht raus und sie haben uns versprochen, dass wir ein Papier bekommen, mit dem wir raus können. Doch zu unserer Überraschung wurde es nur an Marokkaner verteilt. Wir essen nichts mehr, wir sind in unseren Zimmern gefangen. Nichts geht mehr. Das ist doch nicht normal. Ali teilt sich mit mehreren Migranten eine kleine Wohnung im Viertel Takadum in der Hauptstadt Rabat. In Takadum wohnen viele Migranten aus Subsahara-Afrika. So wie Alis Freund Abdul aus Burkina Faso. Der Rassismus ist angestiegen. Ich dachte, wir sind alle Afrikaner. Ich habe Hunger, ich kann nicht rausgehen. Ich habe niemanden, der mich unterstützt. Ich fühle mich hilflos. Dass der marokkanische Staat sich nicht um die Migranten sorgt, das tut mir so weh. In Marokko herrscht seit März eine strikte Ausgangssperre. Alles hat geschlossen. Cafés, Restaurants, Geschäfte, Moscheen. In den Straßen kontrollieren Polizei und Militär. Die Maßnahmen erschweren es auch den Hilfsorganisationen einzugreifen, erzählt Hannes Stegemann, Direktor der Caritas in Marokko.
Viele der Migranten haben im informellen Sektor früher von Gelegenheitsjobs gelebt oder vom Betteln. Gelegenheitsjobs gibt es zurzeit nicht. Betteln geht so gut wie gar nicht mehr. Wenn früher die Migranten sich die Straßenkreuzungen aufgeteilt haben und an der roten Ampel standen, um eine Spende zu bitten, kommen heute kaum mehr Autos. Und die wenigen Autos, die fahren, machen das Fenster aus Angst vor Corona nicht auf, sodass den Migranten im Grunde genommen jedes Einkommen weggefallen ist.
Laut Hannes Stegemann leben derzeit ca. 50.000 irreguläre Migranten aus afrikanischen Ländern in Marokko. Einige suchen im Königreich nach einem besseren Leben. Andere wollen weiter, Richtung Europa. Weil Transportwege und Grenzen zurzeit nahezu dicht sind, ist das fast nicht mehr möglich. Es gäbe viele Menschen und Organisationen, die den Migranten auch weiterhin helfen wollen, sagt Hannes Stegemann. Aber auch sie treffen die Corona-Maßnahmen.
Zum Beispiel mussten wir als Caritas alle unsere Betreuungszentren für Migranten schließen. Wir haben für etwa 30 Mitarbeiter Sondergenehmigung erhalten, damit sie zumindest raus können und individuellen Kontakt mit einzelnen Migranten aufnehmen können, die dann ihrerseits ihre Gemeinschaften, ihre Familien Hilfe beliefern können.
Marokko hat ein staatliches Hilfspaket für Arme und Einkommensschwache im Land auf die Beine gestellt, die besonders unter der Corona-Krise leiden. So können zum Beispiel Menschen, die im sogenannten informellen Sektor arbeiten, zum Beispiel als Reinigungskraft oder Tagelöhner, staatliche Gelder erhalten. Für Migranten gilt das eigentlich auch. Allerdings müssen sie einen regulären Aufenthaltsstatus haben. Auf die ca. 50.000 irregulären Migranten im Land trifft das bislang nicht zu.
Dunja Sadaki. Heute jährt sich der Reaktorunfall von Tschernobyl zum 34. Mal. Und auch wenn die Ruine des Atomkraftwerks gefühlt ganz weit weg im Osten liegt, von Berlin nach Tschernobyl sind es gerade mal 1200 Kilometer Luftlinie. Und zuletzt wurde vielen die Nähe auch wieder bewusst durch die Waldbrände im Sperrgebiet, die dort immer noch lodern und für Gefahr sorgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat heute mit nur einer kleinen Delegation und mit Schutzmasken an die Reaktorkatastrophe erinnert.
Die B-52
Bilder, die über die im Freien aufgestellte Leinwand flackern, wirken wie aus einer anderen Welt. Es sind Filmaufnahmen aus den späten 70er, frühen 80er Jahren. Zu sehen sind das moderne Atomkraftwerk Tschernobyl und die nur wenige Kilometer entfernte Arbeiterstadt Pripyat, Vorzeigeprojekte der damaligen Sowjetunion. Dann wird es dunkel. Während die Durchsage, der Aufruf zur Evakuierung der Stadt Pripyat ertönt, fangen zwei dunkel gekleidete Personen an, die vor der Leinwand aufgestellten Kerzen anzuzünden. 34 Stück. Es ist Nacht, 1.23 Uhr. Vor genau 34 Jahren explodierte Reaktor 4 im Kernkraftwerk von Tschernobyl. Wir sind hier in Dityaki, das heißt nur 200 Meter von der Grenze zur Sperrzone entfernt. Wir konnten uns heute nicht in Pripyat versammeln. Tanja Honcharova ist eine der Initiatorinnen der Aktion Tschernobyl 34, zünde deine Kerze an. Normalerweise findet die Gedenkveranstaltung für die Opfer des Reaktorunfalls in den Ruinen von Pripyat statt. Wegen der Corona-Pandemie und der seit Wochen in der Sperrzone tobenden Waldbrände musste die Aktion in diesem Jahr ins Netz verlegt werden. Sie komplett abzusagen, wäre für Tanja Honcharova und ihre Mitstreiter undenkbar gewesen. Es war einer der bedeutendsten Tage in meinem Leben. Ein Tag, an den ich mich immer erinnere. Denn dieser Tag sagt sehr viel aus über Wahrheit, über Lügen, über uns. Wie tief das Trauma der Reaktorkatastrophe und ihrer Folgen auch heute noch in der ukrainischen Gesellschaft verankert ist, wird in diesen Tagen besonders deutlich. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die Brände in der Sperrzone von Tschernobyl rufen Ängste und Gefühle wach, die viele mit der Stimmung von 1986 vergleichen. Mehr als 1000 Menschen sind aktuell im Einsatz, um eine weitere Ausbreitung der Brände und somit eine zweite Katastrophe von Tschernobyl zu verhindern.
Der Beitrag von Marta Wilczynski. Und wir kommen noch zur Presseschau, die Melina Reimann zusammengestellt hat, gelesen von Christoph Wittelsbürger.
Kommentiert wird das Bestreben von Bundesarbeitsminister Heil, einen Anspruch auf Homeoffice gesetzlich zu verankern. Geht doch, meint die neue Presse aus Hannover. Homeoffice kann eine echte Bereicherung sein, auch für eine Arbeitswelt ohne Corona. Weil dies mehr Möglichkeiten bietet, Familie und Beruf zu vereinbaren, weil es die Akzeptanz auch von unattraktiven Arbeitszeiten und Bereitschaftsdiensten erhöhen kann. Dazu muss die Politik aber auch bei der Digitalisierung noch mehr Gas geben. Die Zeitung Neues Deutschland schreibt, Arbeitgeber wie Beschäftigte erleben derzeit in einem Massentest die Vor- und Nachteile des Arbeitens von zu Hause aus. Wann hat man das schon mal, dass ein Gesetz so umfassend in der Praxis erprobt wurde, bevor es überhaupt beschlossen ist? Die Badische Zeitung aus Freiburg merkt allerdings an, man kann sich angesichts von Kurzarbeit, steigender Arbeitslosigkeit und explodierender Staatsverschuldung fragen, ob ein Recht auf Heimarbeit das zentrale Thema des Landes ist. Im Homeoffice wird kein Brötchen gebacken, kein Kranker versorgt, kein Haus gebaut. Die Düsseldorfer Rheinische Post sieht keine Notwendigkeit für ein Homeoffice-Gesetz. Verantwortungsbewusste Arbeitgeber, die den Wert ihrer gut ausgebildeten Mitarbeiter zu schätzen wissen, haben schon vor der Corona-Krise alles daran gesetzt, die eigenen Interessen und die der Angestellten zu vereinbaren. Dass die SPD-Minister Heil und Scholz nun einen Rechtsanspruch schaffen wollen, nützt ihrem sozialdemokratischen Profil. Zum Versuch Chinas, deutsche Beamte zu China-freundlichen Äußerungen zu bewegen, heißt es im Münchner Merkur, mit Manipulation der öffentlichen Meinung, Desinformationskampagnen und Verschwörungstheorien sollen Europas Politiker als schwach dargestellt werden, während China selbst als Wohltäter wahrgenommen werden will, um die Öffentlichkeit empfänglich für seine Wünsche zu machen, vor allem für den Aufbau der 5G-Netze durch den Staatskonzern Huawei. Denn das ist Pekings zentrales Nahziel, die Kontrolle über Europas digitale Infrastruktur. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, es gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen, dass ausländische Diplomaten ihre Arbeit tun. Entscheidend ist, wie die deutschen Stellen darauf reagieren. In diesem Fall, dass sie bei einer kritischen Haltung geblieben sind. Angesichts der Intransparenz, die das chinesische Regime sowohl im Hinblick auf die Anfänge der Corona-Pandemie in Wuhan als auch auf die Zahl der Opfer pflegt, gibt es im Moment keinen Anlass zu lobenden Worten.
die Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann. Hier geht es jetzt weiter mit dem Sportgespräch und Raphael Späth.